herzlich willkommen zu Mach dein Hobby zum Beruf, dem Podcast der BSA Akademie. Mein Name ist Carsten Bethäuser und ich habe heute das Thema Triathlon-Training für euch. Und zwar für alle, die das Thema interessiert. Vom Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen, bis zum Ironman. Für jeden ist heute wahrscheinlich was dabei. Ich habe auch einen ganz, ganz speziellen Gast bei mir heute, den Daniel Unger. Herzlich willkommen, Daniel.
Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Jeder Triathlet wird dich kennen. Für alle, die den Podcast jetzt hören und noch nichts von Daniel gehört haben, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du denn?
Ja, mein Name ist Daniel Unger. Ich bin 78er Jahrgang, gebürtiger Oberschwabe, das hört man vielleicht, und mache seit 1990 eben Triathlon. Viele Jahre eben selbst als Sportler, war unter anderem auch professionell unterwegs, habe viele Jahre lang versucht, auf höchstem Niveau unterwegs zu sein, und habe dann nach meiner Karriere 2013 die Seite sozusagen gewechselt, habe in Köln studiert und bin jetzt seit 5 Jahren Bundestrainer hier am Olympiastützpunkt, Bundesstützpunkttrainer sozusagen, und arbeite da in einem Trainerteam mit circa 20 Athleten auf wirklich höchstem Niveau.
Ja, höchstes Niveau, dass man das einschätzen kann. Du hast sogar Weltmeistertitel einkassiert.
Genau, also sowohl als Sportler bin ich Weltmeister geworden 2007 in Hamburg. Das war sicherlich mein Magic Moment. Damals konnte ich mich eben auch mit diesem Rennen für die Olympischen Spiele in Peking qualifizieren. Und ja, jetzt in den letzten Jahren haben wir eben auch hier als Trainer, als Team tolle Erfolge gefeiert, unter anderem eben in der Mixed Team Relay Weltmeistertitel in Hamburg geholt. Der Olympiasieg jetzt vor kurzem in Paris sicherlich auch herausragend. Und da ist es schon schön, wenn man sieht, wie sich die Sportler entwickeln, wie sich der Sport entwickelt und wenn man da so seinen kleinen Teil dazu beitragen darf.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt mal vielleicht einen kleinen Überblick für alle, die gerade zuhören. Worum soll es denn heute gehen? Wir wollen einmal Einsteigern sowie auch fortgeschrittenen Athleten einen Überblick über Triathlon-Training geben, über effektive Trainingsmethoden, Motivation, und wollen am Schluss vielleicht auch noch kurz auf die Leistung von Jonas Deichmann eingehen, der gerade 120 Triathlons hintereinander gelaufen, geschwommen und geradelt ist.
Ja, eine unglaubliche Geschichte, eine unglaubliche Leistung. Und es sind ja sogenannte Langdistanz-Triathlons. Und wenn man das mal in Zahlen hinterlegt, dann sind das 3,86 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad und abschließend ein Marathon. Das ist für viele once in a lifetime ein Traum. Und er hat das eben 120 Mal hintereinander ohne Pause gemacht. Also wirklich, ja, ohne Worte, unglaublich.
Ja, ja. Okay, dann starten wir einfach mal voll ins Thema rein. Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass man sagt, man will einen Triathlon machen?
Es gibt natürlich unterschiedliche Gründe, warum Menschen einen Triathlon machen. Ich kann meine Geschichte erzählen. Ich war damals ein leidenschaftlicher Fußballer, war sehr ehrgeizig. Das Problem war lediglich so ein bisschen der Ball. Ich habe dann zwar immer wieder auch eine Einladung bekommen zu sogenannten Sichtungstagen und war da überall im Durchschnitt, außer bei den abschließenden 1000 Meter. Und da habe ich dann so ein bisschen gemerkt für mich, so diese Ausdauergeschichte, das ist gar nicht so schlecht, das macht mir sogar Spaß. Und habe dann bei einer Radtour mit meinem Vater im Allgäu zum ersten Mal einen Schwimmer, einen Radfahrer und einen Läufer auf einem Plakat gesehen. Und da stand Triathlon. Und dieses Wort habe ich in dem Moment zum ersten Mal in meinem Leben gelesen und war 6 Wochen später dann in meiner Heimat in Mengen selbst am Start. Als 12-Jähriger mit einer Sondergenehmigung. Eigentlich durfte man erst mit 16 Jahren dort teilnehmen. Ich habe mich ein bisschen abenteuerlich darauf vorbereitet, aber ich hatte einfach einen unglaublich tollen Tag. Es war in dem Moment für mich so der Beginn einer großartigen Leidenschaft. Und in all den Jahren hat sich natürlich viel getan, und es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen Triathlon machen. Man muss allerdings dazu sagen, Triathlon ist natürlich auch ein sehr gesunder Sport. Schwimmen, Radfahren, Laufen in dieser Kombination, das ist sehr gut für unser Herz-Kreislauf-System, und auf der anderen Seite kann man die Belastung für den orthopädischen Apparat wirklich sehr gut dosieren. Und insofern hat sich der Triathlon auch als Lifestyle-Sportart etabliert und wird mit jedem Jahr populärer.
Ja, und da gibt es sicher auch Anfänger, die sagen, ich bin ganz gut im Schwimmen, ich kann laufen, eigentlich fehlt mir nur noch das Fahrradfahren oder umgekehrt irgendeine andere Disziplin. Ich könnte auch mal einen Triathlon versuchen. Wie bringt man dann diese Anfänger an den Sport heran, die zwar motiviert sind, aber denen vielleicht noch ein Sport fehlt?
Ja, es geht im Grunde genommen allen so, dass man vielleicht eine Schokoladendisziplin hat und eine, die ganz okay ist, und dann hat man noch so eine, die wirklich eine gewisse Schwäche darstellt. Aber das macht natürlich auch den Reiz eines Triathlons aus, sich dann damit auseinanderzusetzen, über Training, über entsprechende Übungen besser zu werden. Und wenn man einmal, ich sage jetzt mal, diesem Virus-Triathlon verfallen ist, dann kommt man eigentlich nicht mehr davon los, weil es einfach auch eine Sportart ist, die eine Faszination ausübt. Man beschäftigt sich viel mit sich selber, mit seiner eigenen Leistungsfähigkeit. Man hat aber auch relativ schnell Erfolge. Das ist ja auch wichtig, dass man sieht, man wird besser. Und am Ende ist diese Komplexleistung, wenn man über die Ziellinie läuft, einfach auch ein unglaublich schönes Gefühl. Und das kann man sich mit nichts kaufen, das muss man sich immer arbeiten.
Ja, wie mit vielem so, ja. Was würdest du denn sagen, sind typische Anfängerfehler, die Leute machen, wo sie dann vielleicht auch langfristig noch dran zu knabbern haben?
Naja, wenn wir einfach mal so ein bisschen vielleicht direkt in diese Trainingsmethodik einsteigen. Es gibt so dieses Grundprinzip, Häufigkeit vor Umfang vor Intensität. Das heißt, möglichst oft trainieren, dann ein Auge auf die Dauer, auf den Umfang legen und erst zum Schluss mit der Intensität spielen. Also je nachdem, wie hart ich eine Einheit oder ein Training gestalte. Und nach diesem Prinzip verfahren wir auch beispielsweise mit unseren Top-Leuten. Und im Jedermann-Bereich, im Amateursportbereich sieht man ganz oft, dass diese Regel umgedreht wird, dass die Intensität viel zu hoch ist, dass die Dauer teilweise nicht angepasst wurde und dass die Häufigkeit dann eben oftmals zu gering ist. Und das lässt sich nicht nur beim Triathlon, sondern auch oftmals bei Läufern als aus meiner Sicht größten Fehler herauskristallisieren. Weil sobald man mal verstanden hat, dass nicht jedes Training wehtun muss, im körperlichen Sinne, es muss nicht jedes Mal sehr, sehr anstrengend sein, fängt man auch sehr schnell an, besser zu werden.
Ja, was empfindest du am schwersten im Triathlon? Welche Disziplin ist für die meisten das Herausforderndste? Ist das der lange Lauf oder ist das das Schwimmen, wo viele vielleicht noch gar nicht so gut drin sind am Anfang? Was kann man sagen, ist für die meisten am Anfang am schwersten zu bewerkstelligen?
In der Regel ist es das Schwimmen, weil es einfach eine sehr komplexe Sportart darstellt. Ich meine, Radfahren, man muss das Rennrad oder das Fahrrad generell einfach einstellen und dann ist die Bewegung vorgegeben. Und Laufen ist unsere natürliche Fortbewegung. Auch das ist für die meisten, ich sage jetzt mal, nicht schwierig. Auch da gibt es logischerweise Verbesserungspotenzial, nicht Material. Aber beim Schwimmen ist es einfach so, dass es ja auf viele Dinge ankommt. Die Wasserlage, die Technik, den Atemrhythmus, dann versuchen, Arme und Beine zu koordinieren. Das Ganze hat natürlich dann auch einen gewissen Kraftausdaueraspekt. Also Schwimmen an sich kann jeder, sich über Wasser zu halten, aber sich schnell fortzubewegen, ist dann natürlich nochmal eine andere Herausforderung.
Ja, auch im freien Wasser wahrscheinlich nochmal ganz anders dann als im Schwimmbad.
Genau, das kommt natürlich oftmals dazu. Viele Triathlon-Veranstaltungen finden eben in Freigewässern statt. Da schwimmt man dann im See oder im Fluss, teilweise im Meer. Und das macht natürlich dann nochmal einen zusätzlichen Reiz aus auf der einen Seite, aber eben auch erhöht den Schwierigkeitsgrad. Die Orientierung fällt weg. Man muss sich auch logischerweise in so einem Feld behaupten und durchsetzen können. Also da kommen nochmal so ein paar Schwierigkeitsgrade hinzu.
Ja, hast du einen Tipp für die Anfänger, wie sie mit diesen Ängsten und Unsicherheiten umgehen können beim Schwimmen am Anfang?
Ja, im Grunde genommen die klassische Salami-Taktik über Zielsetzungen, die jetzt nicht sofort die 1500 Meter im Freiwasser oder die 3,8 Kilometer im Freiwasser beinhalten, sondern wirklich sagen, ich versuche mich über einen gewissen Zeitraum Step-by-Step zu verbessern. Ich arbeite an meiner Wasserlage, arbeite an der Atmung, versuche den Beinschlag zu optimieren. Da kann man sich wirklich viele schöne kleine Zwischenziele setzen und irgendwann setzt man dann eben das ganze Gesamtpaket zusammen. Und oftmals, klar, ist das ein Prozess, wenn man sich dem verschrieben hat, der dauert mehrere Jahre.
Was mir gerade noch dazu einfällt, wie ist das denn mit dem Equipment? Ich brauche, wenn ich im Freiwasser schwimmen will, einen Neoprenanzug. Ich muss dann ja auch für das Fahrradfahren entsprechendes Material direkt schon in den Neoprenanzug eingearbeitet haben. Ich brauche ein entsprechendes Fahrrad, was wahrscheinlich noch der teuerste Kostenpunkt am Triathlon ist, schätze ich mal. Und was brauche ich denn als Anfänger?
Ja, ich meine, man kann natürlich mit diesem Material ein Stück weit in die Unendlichkeit vordringen, aber auf der anderen Seite, wenn man anfängt, dann ist es sehr, sehr einfach. Man braucht, ich sag mal, eine Badehose oder einen Badeanzug, eine Schwimmbrille fürs Schwimmen, die erste Teildisziplin. Der Neoprenanzug ist lediglich ein Kälteschutz, den muss man nicht zwingend haben. beim Radfahren kann man auch mit einem normalen Citybike am Start stehen. Auch da gibt es viele, viele Beispiele. Und zum Laufen brauche ich dann eben lediglich die Laufschuhe. Das heißt, wenn man sich dazu entscheidet, mal so einen Jedermann-Triathlon mitzumachen, dann sollte man schauen, dass man natürlich einen Helm hat, der ordentlich passt. Da legen die Kampfrichter Wert drauf. Und ansonsten ist es eine Sportausrüstung, die eigentlich jeder zu Hause haben sollte.
Ja, ja. Also man muss auch keine Angst vor den Kosten haben, dass man direkt ein 10.000-Euro-Rad braucht. Das geht auch günstiger.
Absolut. Und das ist ja auch der Charme des Triathlons, wenn man dann eben auf die kleineren Veranstaltungen schaut, wo dann Menschen zum ersten Mal auf ihren Jungfernflug sozusagen gehen, was Triathlon betrifft. Da sind da teilweise Klappräder, Citybikes, alles Mögliche zu sehen. Und das macht es ein Stück weit aus.
Mhm. Interessant, okay. Ja, beim Thema Laufen, da möchte ich jetzt kurz mal auf zwei Podcast-Folgen aus der Vergangenheit hinweisen. Ich habe gerade mit dem Arne Morsch und seinem Laufprojekt an der BSA-Akademie gesprochen. Wen dieses Thema noch interessiert, der darf gerne mal in die Podcast-Folgen reinhören. Da geht es jetzt in der letzten Folge auch um Laktattoleranz, Laktattraining. Das trifft hier beim Triathlon sicher auch zu und da kann der Arne euch sicher noch wichtige Tipps dazu geben. Deswegen gehen wir auf dieses Thema Laufen jetzt auch heute gar nicht mehr so ein. Hört gerne in die letzten Folgen rein und wir machen weiter mit dem Thema Ich bin Anfänger und möchte jetzt weitermachen, möchte fortgeschrittener Triathlet werden. Was sagst du denn, was sind die Schritte, die ich absolvieren muss, um dann vom Anfänger wirklich zum Fortgeschrittenen zu werden? Wie mache ich das Ganze professioneller?
Ja, im Grunde genommen ist es natürlich eine Frage des Trainings. Das heißt, wer sich in diesen Triathlonsport verliebt hat und seine Leistung verbessern möchte, der beginnt natürlich mit umfangreicherem Training. Der versucht sich vielleicht einer Gruppe anzuschließen. Der versucht sich natürlich auch ein Stück weit vielleicht Wissen anzueignen über Literatur, über Trainer, über andere Sportlerinnen und Sportler. Und das ist dann ein Prozess, der in Gang kommt und der ein hohes, ich sage jetzt mal im positiven Sinne, Suchtpotenzial auch mit sich bringt. Weil viele, die dann in diesem Ausdauersport hängen bleiben, die finden da so eine Leidenschaft, die sie teilweise ihr ganzes Leben dann begleitet. Und über die Jahre hinweg, das finde ich ist eben auch nochmal ein wichtiger Punkt, verbessert man sich auch stetig, was das Thema Ausdauerleistungsfähigkeit betrifft. Also es ist keine kurzfristige Sache, das kann man mal machen, wenn man eine Wette verloren hat und sagt, okay, ich muss jetzt diesen Triathlon absolvieren, das kommt auch ab und zu vor, aber wenn man wirklich sagt, ich möchte diesen Sport so ein bisschen auch in mein Leben, in meinen Alltag integrieren, dann ist es was, wo man wirklich die Zeitschiene über viele Jahre sehen sollte.
Ja, und wie gehen dann die meisten vor, wie verfeinern die ihre Technik? Also wenn sie jetzt schon gut sind, das Laufen klappt, das Schwimmen klappt, das Radfahren klappt, wie drehen sie dann an den feinen Stellschrauben, um dann noch besser zu werden?
Ja, zum einen kann man natürlich versuchen, die Effizienz zu erhöhen, sprich technische Fähigkeiten nochmal zu überprüfen. Das funktioniert immer am besten, wenn man von außen einen Experten draufschauen lässt, wenn man sich mit einem Trainer auseinandersetzt, um eben beim Schwimmen beispielsweise auch mal eine Unterwasseraufnahme zu machen, um zu sehen, wie verhält sich meine Hand, mein Arm unter Wasser, mache ich alles richtig, sind die Winkel in Ordnung? Und auf der anderen Seite natürlich dann auch sportwissenschaftlich begleitet, dass man sagt, man macht mal eine Leistungsdiagnostik, man macht mal einen Laktattest, um zu wissen, in welchem Bereich ich unterwegs bin, bei welcher Intensität. Und daraufhin kann natürlich dann ein Trainer auch einen in sich schlüssigen Plan erstellen. Und wenn man den konsequent verfolgen kann, dann wird man automatisch auch schneller und besser.
Und dann kommt da noch ein ganz wichtiger Faktor ins Spiel, die Zeit. Wir haben alle nur 7 Tage die Woche zur Verfügung. Wie oft muss denn ein Anfänger trainieren? Wie oft muss ein Fortgeschrittener trainieren, um seine Leistung zu verbessern, um die auch zu erhalten?
Ja, letzten Endes ist natürlich vor allem auch die Regeneration ein Stück weit limitierend. Und der Faktor Zeit, so wie du es ansprichst, ist ja für viele Berufstätige mit Familie absolut limitiert. Wenn jetzt jemand mit Sport beginnt, dann sagt man, er trainiert an einem Tag und nimmt sich dann 1-2 Tage Pause, um dann die nächste Einheit zu setzen. Und auf der anderen Seite, wenn du einen Top-Profi nimmst, nennen wir als Beispiel einen Radprofi, der die Tour de France fährt. Die Jungs fahren 3 Wochen jeden Tag hunderte von Kilometern, haben 2 Ruhetage. Und was machen sie da? Sie gehen ganz locker 1 Stunde oder 1,5 Radfahren, weil sie einfach so hoch austrainiert sind und der Körper sozusagen schneller regenerieren kann unter leichter Belastung. Und in dieser Range bewegen wir uns als Athlet-Mensch. Das heißt, ein Anfänger muss deutlich mehr Pausen einlegen, muss dem Körper die Möglichkeit geben zu adaptieren. Vor allem Sehnen, Bänder, Gelenkstrukturen brauchen dort viel länger. Die Muskulatur und das Herz-Kreislauf-System ist relativ schnell adaptiert. Und insofern, würde ich sagen, ein Anfänger, dem reichen 3 bis 4 Trainingstage mit jeweils vielleicht einer Stunde oder anderthalb. Alles unter entsprechender Intensitätsberücksichtigung. Und wenn du dann einen ambitionierten Amateur heranziehst, der sich vielleicht auf eine Langstrecke sogar vorbereitet, da sind dann 20 bis 25 Trainingsstunden teilweise ja das Programm, das die Athletinnen und Athleten durchziehen. Und da muss man natürlich schon sagen, kombiniert mit Beruf und Familie, das ist schon ein richtiges Brett.
Ja, genau. Da ist dann für den Profi auch das Regenerationstraining nochmal ein Training, das ihn auch nochmal verbessert. Und das eben kann sich der Hobbysportler in dem Moment nicht leisten. Der braucht wirklich Ruhe und braucht auch mal seine 8 Stunden Schlaf zum Regenerieren. Und da sind wir an einem Punkt, der wirklich ganz wichtig ist. Den hast du eben auch genannt. Dann hat man natürlich noch Familie, hat eventuell Kinder und seinen Job muss man auch noch unterkriegen. Ab welchem Moment schafft man das nicht mehr? Ab welchem Moment muss man sagen, okay, ich werde jetzt Profi, ich reduziere jetzt meinen Job auf halbtags und gehe lieber trainieren? Und wie kann man dann davon noch leben?
Ja, diese Entscheidung ist natürlich weitreichend und je jünger man ist, desto einfacher fällt einem da dann auch der Schritt ins Profitum. Wenn du mal, ich sag mal, über 30 bist, dann wird es natürlich auch schwierig, nochmal eine Profikarriere aufzubauen. Aber letzten Endes muss man natürlich schauen, schaffe ich es mit dem Sport auch finanziell, mein Leben so zu gestalten, dass es reicht? Und da bietet der Triathlon durchaus Möglichkeiten, dass man sich über Sponsoren, über Partner, aber eben auch über Preise und Startgelder über Wasser halten kann. Aber am Ende des Tages finde ich es immer eine sehr individuelle Entscheidung und man muss dann auch das Gesamtpaket anschauen. Weil diese Zeit im Sport, die kommt nie wieder, die Chance hat man nur einmal im Leben. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch wichtige Jahre, wenn du überlegst, du machst es mit 25 bis 30, da geben eben andere im gleichen Alter beruflich Vollgas und man kommt dann zurück, vielleicht mit 35 aus einer Sportkarriere, die sicherlich eine schöne Zeit dargestellt hat, aber man fängt dann beruflich möglicherweise wieder relativ weit unten an. Und das sind alles so Überlegungen, die natürlich eine Rolle spielen. Aber auf der anderen Seite, ich meine, ich habe selber erlebt, diese Reisen, diese Menschen, die man dadurch kennenlernt, aber eben auch diese Hochs und Tiefs, die man für sich selber mitnimmt, das ist, glaube ich, ein unschätzbarer Wert. Und insofern würde ich jedem, der, ich sag mal, die Rahmenbedingungen mit sich bringt, dazu raten, mal als Profi unterwegs zu sein.
Ja. Bevor wir jetzt wirklich nur noch auf die Fortgeschrittenen und die Profis eingehen, was könntest du denn den Anfängern mitgeben?
Ja, wenn man anfängt mit Triathlon, dann ist es so ein Abenteuer, auf das man sich einfach einlassen sollte, vor allem Spaß haben, vielleicht gar nicht so sehr auf Zeiten oder Daten achten, sondern ja, dieses Abenteuer Triathlon genießen. Man lernt da auch so ein Stück weit was über sich selber, weil man kommt, egal wie schnell man ist, egal wie gut man trainiert ist, immer an so Punkte, wo man zweifelt, wo es einem schwerfällt, wo man dann einfach durchhalten muss. Und insofern, ja, für alle, die da mal mitmachen möchten, einfach machen.
Ja, prima. Gut, dann gehen wir jetzt auf die Profis ein, die wirklich schon im fortgeschrittenen Stadium sind. Wie sieht denn ein typischer Trainingsplan, eine typische Woche für einen Profi aus?
Wir können ja das Beispiel nehmen, was wir jetzt in Saarbrücken am Olympiastützpunkt als Wochenplan haben. Da ist es so, dass wirklich jeder Plan eine Grundstruktur beinhaltet. Wir individualisieren das dann zwar für die Athletinnen und Athleten, aber wir haben beispielsweise jeden Morgen als erste Einheit um 7.30 Uhr das Schwimmen. Wir trainieren in der Regel 3 Disziplinen pro Tag, fahren dann eben um die Mittagszeit Rad und versuchen am späten Nachmittag dann die Laufeinheit zu setzen und trainieren nach einem Rhythmus 3-1-2-1, was bedeutet 3 Tage Belastung, 1 Tag Entlastung, da wird dann nur 1 bzw. 2 lockere Einheiten absolviert und dann kommen eben wieder 2 Belastungstage und dann wieder ein Entlastungstag. Also das ist so dieser Rhythmus, den man über die Jahre als nahezu perfekt bezeichnen kann. Und das kann man durchaus runterbrechen auch auf Age-Grouper, die sagen, ich habe jetzt nicht vollumfänglich Zeit, ich bin jetzt kein Profi, aber ich belaste mich auch 3-1-2-1, damit der Körper eben immer die Möglichkeit hat, diese Trainingsreize auch zu verarbeiten. Das ist extrem wichtig und deswegen gilt auch bei uns die Regel, lieber mal einen Tag zu früh entlasten oder mal eine Einheit ein bisschen runterdosieren, dass man immer in dieser Balance bleibt und das System nicht kippt.
Ja, also es wird auch schon immer gemischt. Es wird nicht nur einen Tag nur gelaufen und einen Tag nur Fahrrad gefahren, sondern ihr habt wirklich an den meisten Tagen immer alles mit drin.
Genau, also auf diesem Niveau, und da reden wir jetzt wirklich von Weltklasse beziehungsweise erweiterter Weltspitze, da ist es so, dass man dreimal am Tag trainiert und normalerweise jede Disziplin einmal. Es gibt auch Schwerpunkttage, wo man sagt, wir gehen morgens laufen, fahren dann nachmittags Rad und gehen abends nochmal laufen, so eine Art Doppelwopper. Das kann man machen mit belastungsverträglichen Athleten. Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, was ist das für ein Typ, der da vor mir steht? Kann die Athletin viel trainieren? Ist sie belastungsverträglich oder ist es jemand, der gar nicht so viel braucht? Insofern, das ist dann etwas, was wir als Trainer eben individualisiert betrachten und letzten Endes dann den Plan anpassen.
Ja, und für die Athletin ist das sicher auch ein sehr mental und motivationstechnisch belastendes Thema, dieser vollgepackte Trainingsplan in der Woche. Ich kann mir das gut vorstellen und jetzt steht man um 6:30 auf und denkt sich, oh nee, jetzt muss ich gleich schon wieder ins Becken und da führt kein Weg dran vorbei. Wie schafft man es, da mental stark zu bleiben und auch die Motivation dauerhaft hochzuhalten?
Also grundsätzlich haben wir eigentlich nie das Problem, die Motivation hochzuhalten, weil die Athletinnen und Athleten absolut hochmotiviert hier an den Stützpunkt kommen. Sie haben ein Commitment gegeben, sie wollen ihr Leben dem Sport ein Stück weit unterordnen und alles ausrichten auf diese Leistungserbringung. Und insofern müssen wir eher bremsen wie anschieben. Aber letzten Endes hängt es natürlich auch ganz eng mit den Zielen, mit den Träumen, mit den Visionen zusammen, die diese jungen Menschen in sich tragen. Das kann dann eben beispielsweise eine Olympiateilnahme darstellen oder einmal in der höchsten Serie der Welt, dieser WM-Serie, mitzumachen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass nicht jeder Tag gleich abläuft. Man steht nicht jeden Morgen auf und sagt endlich wieder um 7.30 Uhr ins Wasser, sondern die Ermüdung, dieses ständige Training, das macht natürlich auch was mit den Sportlerinnen und Sportlern. Aber grundsätzlich ist dieser Drang nach besser werden nach Training so groß, dass sich die Athletinnen und Athleten zwar ab und an überwinden müssen, aber wir haben nie das ganz große Problem von Motivationslöchern. Es gibt natürlich Phasen, wo beispielsweise durch fehlende Ergebnisse oder wenn die Leistung nicht das ist, was man sich erwartet hat, gewisse Gespräche stattfinden müssen, um einfach dieses mentale Tief zu durchwandern. Aber das ist logischerweise einfach Teil des Weges.
Ja, und jetzt hast du gerade die Ziele erwähnt. Ist es so, dass jeder Triathlet auch das Ziel hat, einmal beim Ironman in Hawaii mitzulaufen?
Für viele schon. Ich meine, das ist so die große Geschichte unserer Sportart. Dort ging alles mehr oder weniger los, dieser Mythos Hawaii, als damals aus so einer Bierlaune heraus eben junge amerikanische Soldaten gesagt haben, wer diese 3,86 Kilometer im Pazifik, diese 180 Kilometer auf Oahu und diesen Honolulu-Marathon miteinander verbinden kann, das ist der wahre König der Athleten und wir nennen ihn Iron Man. Ja, und daraus ist ja eine Marke entstanden. Diese Strahlkraft von diesem Rennen auf Hawaii, die ist wirklich riesengroß und für viele ist es auch ein Traum, in der Tat, da mal mitzumachen und über die Ziellinie zu laufen.
Ja, wenn es auf so einen Wettkampf zugeht, nicht unbedingt einen Ironman, aber generell einen Triathlon-Wettkampf, wie verändert sich dann das Training?
Ja, man hat unterschiedliche Phasen während des Jahres, während der Saison. Man hat sozusagen eine Grundlagenphase, wo man sich ganz gemächlich an die Umfänge herantastet, wo man viel in diesem aeroben Bereich trainiert, wo man die Voraussetzungen einfach schafft für den weiteren Verlauf. Dann kommt irgendwann eine Phase, wo man dann durchaus hohe Umfänge absolviert, aber auch in einem sehr ruhigen Intensitätsbereich. Und je näher die Saison dann kommt, je näher die Wettkämpfe kommen, desto schneller wird natürlich auch die Geschwindigkeit, desto eher geht man eben in diese rennspezifischen Bereiche und desto intensiver trainiert man. Und insofern ist so ein Jahr eigentlich ganz gut zu strukturieren und die Athletinnen und Athleten wissen auch, in welcher Phase was zu trainieren ist.
Trainiert man im Profibereich noch die Wechsel zwischen den Disziplinen oder sind die so verinnerlicht, dass man die gar nicht mehr auf dem Schirm hat?
Doch, das sollte man immer wieder tun. Das ist im Grunde genommen ein Automatismus, der zwar dann irgendwann abläuft, aber auch Automatismen muss man immer wieder üben. Und wir bauen das dann oftmals eben auch in sogenannte Koppeltrainings ein. Das heißt, wir verbinden eine intensive Schwimmeinheit beispielsweise mit einer Radeinheit, die so ein bisschen rennspezifisch darstellt, das heißt schneller Wechsel, schnell aufs Rad, schnell Geschwindigkeit erzeugen oder eben auch beim Laufen, dass man vom Radfahren absteigt und direkt in die Laufschuhe und die Einheit dann auf der Bahn absolviert.
Ja, ja. Gibt es etwas, das auch deine Profis immer wieder falsch machen, obwohl sie es ständig trainieren?
Es gibt sicherlich Dinge, die Athletinnen und Athleten nicht ganz so gut können, die immer wieder auch im Wettkampf vorkommen. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, um Gottes Willen, sondern das sind manchmal kleine Fehler, was beispielsweise das Pacing betrifft, dass man vielleicht ein bisschen zu schnell anläuft oder auch was das Thema Ernährung betrifft, dass man vielleicht zu wenig Energie während dem Wettkampf zuführt. Dinge wie jetzt ein offensichtlicher Fehler beim Wechsel, das sind dann so Sachen, die passieren zwar, dass man beispielsweise das Fahrrad zu früh aus dieser Wechselzone nimmt, obwohl der Helm noch gar nicht geschlossen ist oder sich während dem Schieben, das ist eine neue Regel, in der Wechselzone nochmal an diesen Helmverschluss fasst. Das ist auch nicht mehr erlaubt, das ist dann auch schon ein, zweimal vorgekommen. Aber in der Regel lernen die Athletinnen und Athleten super schnell und sagen sich dann, okay, dieser Fehler ist mir jetzt einmal passiert, das passiert mir nicht nochmal.
Ja, als Zuschauer bekommt man von den ganzen Regeln eigentlich nicht viel mit. Würdest du sagen, die sind sehr streng?
Naja, also die Referees, die sind natürlich schon streng. Die schauen, dass die Regeln eingehalten werden. Aber die Regeln an sich im Triathlon sind eher logisch wie streng.
Jetzt bist du auch gerade noch ein bisschen auf das Thema Ernährung eingegangen. Wie versorgt man denn seinen Körper auch während des Wettkampfs mit Energie während einem Triathlon?
Ja, das hängt natürlich immer so ein bisschen von der Streckenlänge und auch von der Intensität ab. Aber wir versuchen schon im Training sozusagen den Körper darauf vorzubereiten, unter Belastung auch Energie aufnehmen zu können. Das ist gar nicht so einfach, weil wenn wir uns körperlich betätigen, ist logischerweise die Blutzirkulation eine andere, wie wenn wir in Ruhe sind und der Magen-Darm-Bereich viel mehr Kapazität hat, um zu verdauen. Und deswegen ist es durchaus auch eine Herausforderung im Ausdauersport, Energiezufuhr zu trainieren. Und auf einer olympischen Distanz beispielsweise, also das, was seit 2000 in Sydney auch alle 4 Jahre mit olympischen Medaillen beschert werden kann, sind 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen das Programm. Und das dauert ungefähr eine Stunde 40, eine Stunde 45 für die Männer und ein paar Minuten länger für die Frauen. Und das ist so eine Zeit, wo man sich in der Tat schon mit Energiezufuhr beschäftigen muss. Das heißt, auf dem Rad beispielsweise werden flüssige Kohlenhydrate aufgenommen in Form von Gel oder es wird irgendwas in der Radflasche im Vorfeld des Rennens zusammengemixt, sage ich jetzt mal. Da hat jeder so seine eigenen Vorstellungen und probiert es natürlich auch aus im Training, was vertrage ich unter Belastung. Wenn man jetzt das Ganze herunterbricht auf, ich sage jetzt mal, einen Jedermann-Triathlon, da sieht man wirklich ganz spektakuläre Sachen. Da bringen Menschen teilweise Bananen mit, Riegel mit. Da sieht man aber auch mal gekochte Kartoffeln auf dem Fahrrad aufgeklebt. Also im Grunde genommen muss da jeder für sich auch so einen Weg finden, wie kriege ich die Energie in den Körper und wie kann ich es dann eben auch schaffen, während der Belastung diese Energie zu verstoffwechseln.
Ja, ja. Das war sicher auch ein ganz wichtiger Aspekt beim Jonas Deichmann. Kleiner Themenschwank jetzt einfach mal. Für alle, die den Jonas Deichmann nicht kennen, der hat gerade was ganz Unglaubliches geschafft. Der hat an 120 Tagen an jedem Tag eine Langdistanz-Triathlon absolviert. Völlig unvorstellbar für die meisten von uns. Wie beurteilst du diese Leistung hinsichtlich des Trainings und hinsichtlich auch der Energiezufuhr?
Ja, das ist ja an sich eine unvorstellbare Leistung. Also viele Menschen sagen schon, wie kann man nur einen Langdistanz-Triathlon überhaupt durchstehen? Und Jonas Deichmann macht 120 in 120 Tagen. Und letztlich ist es natürlich auch eine große Frage der Energiebereitstellung und Energiezufuhr. Und ich glaube, er hat da wirklich auch neue Wege entdeckt. Also als kleines Beispiel, er hat sich so eine spezielle Vorrichtung auf sein Triathlon-Fahrrad am Cockpit montiert, wo er dann die Pasta einklinken konnte und hat während dem Fahrradfahren mit einer Gabel die Pasta daraus gelöffelt. Einfach, weil er so viel Energie verbraucht hat, dass es keine andere Möglichkeit gab. Und er hat auch einen ganz klaren Ernährungsplan gehabt, der minutiös eingehalten wurde, weil man es ja mittlerweile berechnen kann, wie viel Energie verbrauche ich bei welcher Leistung. Und am Ende ist es natürlich über 120 Tage eminent wichtig, nie in dieses Defizit reinzukommen. Dem Körper immer die Möglichkeit zu geben, A, die Leistung abzurufen und B, natürlich auch Regenerationsprozesse stattfinden lassen zu können. Und auch dazu braucht man Energie.
Ja, was denkst du, wie lange er nach den 120 Tagen jetzt regenerieren muss?
Ja, ich habe nur gelesen, dass er erstmal so 3-4 Tage alleine sein wollte, ging wohl irgendwo in die Berge, weil es natürlich vor allem mental, glaube ich zumindest, eine unglaubliche Geschichte war. Und er war natürlich auch nie alleine, das hat er auch gesagt. Es war immer sein Team um ihn herum, es waren viele Fans vor Ort. Das hat ihn auf der einen Seite motiviert, aber auf der anderen Seite freut er sich jetzt eben auch mal so ein bisschen auf, in Anführungszeichen, die Einsamkeit. Und was das Körperliche betrifft, die Regeneration, da bin ich wirklich gespannt, weil sowas gab es ja noch nie. Und ich bin mir sicher, da werden auch einige Menschen ein Auge drauf haben und seine Werte entsprechend anschauen. Und ja, dann wird man sehen, was passiert da nicht nur, ich sage jetzt mal, auf dieser muskulären Basis, sondern es hat ja auch weitreichende Folgen, beispielsweise was das Hormonsystem betrifft. Auch das sind Sachen, da ging er in neue Sphären und letzten Endes bin ich gespannt, was da schlussendlich rauskommt. Also ein unglaubliches Projekt, was er da durchgezogen hat.
Ja, auf jeden Fall. Und für alle, die sich jetzt für den Jonas Deichmann interessieren, ihn vielleicht auch mal kennenlernen wollen, ihn erleben wollen und ihm auch mal eine persönliche Frage stellen wollen, habe ich jetzt eine gute Nachricht. Der ist dieses Jahr auf dem Aufstiegskongress in Mannheim. Der findet jedes Jahr statt und dieses Jahr am 11. und 12. Oktober. Wir freuen uns auf euren Besuch, kommt da gerne vorbei. Ich packe alle Links dazu, wie immer, in die Shownotes rein. Ihr könnt aber auch direkt auf die Website gehen, aufstiegskongress.de und euch da anmelden. Daniel, wir sind erstmal am Ende unseres Podcasts angelangt. Wir haben jetzt für die Anfänger und für die Fortgeschrittenen einiges, was das Thema Triathlon angeht, durchleuchtet. Und jetzt zum Abschluss würde ich sagen, darfst du noch ein Wort an alle Triathlon-Motivierten, an alle Triathlon-Fans richten. Was ist dein wichtigster Rat, um im Triathlon besser zu werden? Was ist dein Rat, um motiviert zu bleiben? Was möchtest du allen Triathlon-Fans noch gerne mit an die Hand geben?
Ja, für mich hat Triathlon logischerweise eine große Bedeutung in meinem Leben eingenommen. Ich finde es einfach faszinierend, wie lange man diesen Sport betreiben kann, auf unterschiedlichem Niveau. Er verbindet Menschen miteinander, man kann ihn alleine logischerweise aber genauso durchführen wie in Gruppen. Man ist draußen in der Natur. Es ist ein Erlebnis über das ganze Jahr hinweg. Die einzelnen Jahreszeiten werden miteinander verbunden. Und letzten Endes ist es ja immer eine Reise bis zu diesem Wettkampf. Der Wettkampf selber ist dann nochmal so ein kleines Abenteuer. Also ich kann jedem, der noch keinen Triathlon gemacht hat, einfach dazu raten, es mal auszuprobieren. Once in a lifetime sollte man einen Triathlon gemacht haben. Und alle, die sozusagen schon infiziert sind von diesem Triathlon-Virus. Ja, bleibt dabei, habt Spaß. Es gibt so viele unterschiedliche Formate, so viele schöne Locations auf dieser Welt, wo man Triathlon machen kann. Also einfach nichts dran ändern.
Prima. Vielen lieben Dank für die Worte. Auch vielen Dank, dass du heute da warst und mir meine Fragen beantwortet hast. Wir sind mit dem Podcast soweit durch. Danke, Daniel.
Sehr gerne, hat mich gefreut.
Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr in die vergangenen Folgen noch reinhört, vielleicht auch mit dem Laufprojekt vom Arne Morsch und auch in Zukunft nochmal einschaltet bei Mach dein Hobby zum Beruf. Vielen Dank.